Hallo. Ich mache nicht nur das Handy auf lautlos im Podcast, ich mache sogar auf kompletten Flugmodus, damit mich ja niemand stört, damit ich 100%igen Fokus habe auf die Aufgabe, weil das ist so, wie ich arbeite. Das ist mein Arbeitsethos und meine Arbeitsethik.
Das brauchst du heute, Tessi.
Ja, genau. Ja, herzlich willkommen zu 1000 Jahre Bier, zu unserem Podcast. Wer sich jetzt gewundert hat, warum ich da so komisches Eigenlob von mir gebe, vielleicht liegt das daran, dass mein Chef heute da ist. Aber der weiß natürlich, was für ein Arbeitsethos und Eifer ich mitbringe. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zur Episode. Der Anton hat sich auch schon angekündigt mit seinen wirklich Hollywood-reifen
Schlagzeugkünsten.
Genau, und Soundeffekten, Servus Done und natürlich auch Servus Markus. Willkommen zurück im Podcast. Und
grüß euch.
Welcome back.
Ja, worum geht es heute? Und zwar... Viele werden es schon mitbekommen haben. Wir haben das Thema im Großen ja schon mal angeteasert. Durch die Februar-Episode war das, ja, wo wir allgemein über unsere Collaborations gesprochen haben, also unsere Projekte, die wir im internationalen Feld mit anderen Brauereien machen. Und wir haben ein neues Bier, ein neues Projekt gerade gestartet, der Weinstephaner Braupakt. Und dieses Spezialbier ist jetzt in der Auslieferung, beziehungsweise ist schon ausgeliefert. Und da der Markus die treibende Kraft hinter diesem Projekt war, als Exportleiter, aber auch als Fan der Partnerbrauerei, mit der wir zusammenarbeiten und als, ja, würde ich sagen, langjährige Freundschaft, die es auch mit St. Bernardus aus Belgien gibt, und jetzt habe ich es verraten, mit wem wir da machen, mit St. Bernardus in Belgien, bist du auch heute quasi der Storyteller des Ganzen, wie es dazu gekommen ist. Schön aber, wie gesagt, dass du dir Zeit genommen hast, zwischen all den Terminen wieder im Podcast zu sein. Jetzt 4 Staffeln später quasi, warst du schon in der ersten Staffel da. Wer nachhören möchte, erste Staffel. Der Markus erzählt über seinen Job und seine Erlebnisse als Exportleiter für die Brauerei. Und und heute wieder ein bisschen, ja, ein Exportthema auch irgendwie, gell?
Ja, erstmal freut es mich sehr, dass ihr mich wieder aufgenommen habt in den illustren Kreis der Sprecher hier im eurem Podcast. Und es freut mich sehr, weil der Braupakt, das Wiederaufleben von unserem Braupakt mit der anderen Brauerei hat uns sehr gefreut, dass das wieder zustande gekommen ist nach 6 Jahren.
Ja, du hast es gerade gesagt, also es ist ja die Wiederauflage des Braupakt. Wollen wir mal gleich mal, wir drehen die Zeit gleich mal 6 Jahre zurück. Wie hat die ganze Geschichte rund um den Braupakt eigentlich angefangen?
Also Braupakt ist ja eigentlich eine Überschrift über ein Projekt eines Collabs. Collab ist die Zusammenarbeit mit der anderen Brauerei, dass man mit der halt ein Bier zusammenbraut, das die Philosophie von beiden Brauereien ein bisschen widerspiegelt. Und damals wurde das an uns herangetragen von unserem australischen Importeur, weil der hat gesagt, ich kenne da jemanden in den USA, eine gute Brauerei, eine ikonische, kultige Brauerei, ein Pionier der Brauszene in den Vereinigten Staaten, was Craft Beer betrifft. Und soll ich euch nicht zusammenbringen, dann könnte man da vielleicht mal was Gutes draus machen. Damals war es eben Sierra Nevada aus USA. Aber wie gesagt, das Braupakt-Thema sollte nur so ein Motto sein, wo man nachher mehrere andere Brauereien auch nur mitnehmen könnte.
Also ist Braupakt quasi so, kann man das sehen, als Marke in der Marke? Also dass das Correct. Als Überschrift steht für, wir machen ein Bier zusammen mit wem anderen, und so wie vielleicht wir auch in anderen Episoden schon gelernt haben, dass das überregional ist, also quasi mehrere Länder umfasst, unter anderem auch Deutschland, weil bei den anderen haben wir gelernt, das war dann zum Beispiel nur für Estland oder nur für USA, Nordostküste oder nur für Frankreich oder Norwegen oder so, und das Braupakt darf man sich dann immer global vorstellen.
Ja, so wie ein kleiner Braupakt oder kleiner Collab oder großer Collab eben. Und der große Collab, das ist der Braupakt, der soll halt dann wirklich auch so erfolgen, dass wir ein Bier in der Zusammenarbeit mit dieser Brauerei bei uns brauen und dann ein zweites Bier bei der anderen Brauerei.
Also ist quasi Kontraprodukt.
Ja, genau. Okay. Weil das halt meistens so auch große oder bekannte Brauereien sind, mit denen man nachher durchaus auch zwei Collabs machen kann, wo es Sinn macht.
Da hatte es noch nicht den Namen Braupack dafür gegeben, aber unser erster großer Collab, der auch global, sage ich mal, vermarktet worden ist, ist ja sogar noch länger her. Jetzt, wann war das?
2010 war das.
Und mit das war, Boston Brewing, gell?
Genau, und das Bier hieß Infinium damals. Mhm. Das war eigentlich unser erstes Eintauchen in diese Welt der Collabs, weil so Collaborations, die sind ja in Deutschland unter deutschen Brauereien vor allem eigentlich eher unbekannt. In anderen Ländern wie in den USA, ich denke mal, da ist das Ganze eben auch entstanden, weil die Brauereien untereinander sich durchaus auch besser gesonnen sind, wie man jetzt die Brauereien hier in Deutschland sind, muss man ja wirklich so sagen. Und da war es ja immer schon so, dass die amerikanische Craft-Brew-Szene, die will sich halt gegenseitig helfen. Und da gibt es ja diesen Ausdruck, the rising tide lifts all boats, also praktisch die steigende Flut hebt alle Boote hoch, und dass das nachher eben so ein Collab, obwohl es zwei Brauereien sind, die sich vielleicht im normalen Wettbewerb auch ein bisschen als Konkurrent gegenüberstehen, es trotzdem was Gutes haben kann, wenn zwei Brauereien was miteinander machen, damit eben die Bekanntheit und das Renommee beider Brauereien nach oben gespült wird.
Und dadurch auch quasi zwei Projekte, also einmal bei uns und einmal beim anderen, also dass man sich da quasi doppelt gegenseitig hilft, so nach dem Motto.
Fairerweise, ja, weil es hängt ja nicht nur die Brauerei als solches dran, weil da können ja die zwei coolsten Brauereien miteinander zusammenarbeiten, aber man hat ja auch noch Geschäftspartner, Verleger, Importeure, auch Endkunden, die ja auch was davon haben sollen von diesem Collab. Also nicht nur, dass die Brauereien was Verrücktes machen und die Importeure oder die Verleger dürfen es dann ausbaden oder verkaufen müssen, sondern so soll es ja auch sein, dass da auch jeweils die Partner von den jeweiligen Brauereien auch was davon haben.
War das schon von Anfang an so angedacht, dass Braupakt öfters zustande kommt, wo damals du das mit Sierra Nevada gestartet hast? War das schon so eine Grundidee oder ist das einfach irgendwie dann mal so mitgewachsen?
Na, Grundidee war es schon. Es sollte halt nur nicht eine Kopie des ersten Braupakts werden, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben ja hier einen Kickoff in der Brauerei gehabt, wo wir Influencer, Journalisten eingeladen haben, wo wir den ersten Braupakt eingebraut haben.
Stimmt, und auch aufstrebende Mitarbeiter an der Technischen Universität, kann ich mich erinnern.
Und in der lokalen Presse.
Ja, genau, da war so ein junger Wilder, Journalist da vom Freisinger Tagblatt, gell?
Wir zwei waren nur auf der anderen Seite, ja.
Ja, genau.
Genau, und die Brauer haben halt damals so ein bisschen das Produkt vorgestellt, das Bier vorgestellt, was es denn ist, und das ist halt eine einmalige Geschichte wird mit dem Braupakt Hefeweißbier, den wir damals eben gemacht haben. Und da war ein Journalist dabei und der hat dann mir so am Rande gesagt, er hat, glaube ich, nicht gewusst, wer ich bin und dass ich da auch so involviert bin, hat gesagt, ja, jetzt reden sie da wieder sowas und im Endeffekt machen sie das jetzt und danach nehmen sie das in ihr normales Portfolio auf, und das soll es ja nicht sein. Also das haben wir halt mal mit so Spezialbieren wie zum Beispiel dem Kellerbier gemacht, dem 15-16 Kellerbier, das wir zu 500 Jahre Reinheitsgebot gebraut haben. Und weil es so erfolgreich haben, haben wir es halt danach eben in unser Portfolio aufgenommen. Es war aber halt damals nicht so gedacht, dass wir es machen wollten, und wir haben es vielleicht werbewirksam nachher ein bisschen so gesagt, das wird jetzt nur zum 500 Jahre Reinheitsgebot gebraut, und danach haben wir es gemacht. Und da hat der Journalist halt damals gedacht, dass wir es wieder genauso machen, und ich habe ihm da gleich mal versichert, und wenn er zuhört, dann es wird nicht das gleiche Bier werden, das ist nur das Motto der Braupakt, aber wir haben ein ganz anderes Bier gemacht. Okay.
Ja gut, retrospektiv gesehen oder macht das beim Kellerbier am meisten Sinn, weil es ein tradierter bayerischer Bierstil ist. Und dass wir so einen Bierstil dann wieder in unser Grundportfolio aufnehmen als fixes Produkt, kommt halt oder ist wahrscheinlicher, als dass wir jetzt zum Beispiel das hopfige Weißbier oder mit St. Bernardus, das nehme ich jetzt mal kurz vorweg, so ein belgisch Blond Ale, ja, dass diese Stile nicht in dem Standardportfolio der bayerischen Staatsbrauerei Wein Stefan sich dann wiederfinden werden, ist ja, nachvollziehbarer als jetzt ein Kellerbier, das ja eigentlich ein tradierter bayerischer Stil ist. Ja, also es macht für mich jetzt so drüber nachgedacht, ja eh nur beim Kellerbier Sinn, weil das einzige Bier ist, wo du sagen kannst, okay, ja, das passt rein zu uns. Die anderen Biere sind vom Stil her immer netter Ausflug, ein Exkurs gewesen, ein brautechnologischer, aber jetzt nichts für unser Standardportfolio.
Exakt, weil wir wollten ja auch ein bisschen in eine andere Brauwelt eintauchen mit diesem Braupack-Thema und mit diesen großen Collabs, wo wir dann mit einer amerikanischen Brauerei zusammenarbeiten. Wir haben es ja immer gesagt, Old World, New World, das sind zwei ganz verschiedene Ansätze, andere Brauphilosophien. Und genauso ist es jetzt eben auch mit Deutschland und Belgien. Wir sind zwar beides europäische Brauereien und beides Old World, wenn man es so bezeichnen darf, aber auf der anderen Seite sind es ganz andere Ansätze der Historie, der Bierkultur, die zwar auch aus den Klöstern kommen und ursprünglich und dann halt die Ansätze waren vielleicht auch ähnlich. Klöster und Haushalte haben damals das Bier gemacht. Und dann hat sich der Weg von den belgischen und den deutschen Brauereien ganz einfach mal getrennt in unterschiedliche Bierstile und auch Philosophien des Brauens.
Wir haben schon in dem Collaboration-Podcast im Februar haben wir schon kurz mal angeteasert, dass es ja nicht so ist, dass wir mit jedem einen Collab machen, dass wir sagen, hey, du kriegst einen Collab und du kriegst einen Collab und du kriegst einen Collab, sondern dass wir da schon ein Auswahlverfahren haben, beziehungsweise da sehr genau drauf schauen, mit wem wir da zusammenarbeiten. Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, wie die Verbindung zu St. Bernardus ist und wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist?
Der Matthias war da ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal involviert in das Ganze, wo man halt so kleinere Collabs gemacht hat. Da ging es halt vor allem darum, können die auch überhaupt nach den Maßstäben, die wir haben, brauen. Aber bei diesen größeren Collabs mit wirklich Brauereien, die weltweit sicherlich so auf unserem Standard sind und auch auf unserem Bekanntheitsgrad sind, da ist es natürlich, da sind es auch die Ideale, die uns verknüpfen sollen und verbinden. Und das war eben mit Sierra Nevada, mit dem Braupack von 2018 und jetzt mit St. Bernardus, war es erstmal, dass wir uns mit den Eigentümern und mit den Leuten, die da was zu sagen haben und das Bier auch brauen, sehr gut verstanden haben. Jetzt bei St. Bernardus war es eben so, wir haben in verschiedenen Ländern wie Australien, Niederlande, Spanien, haben wir die gleichen Importeure, die uns beide vertreiben. Und so hat man sich eben auf Messen oder auf Veranstaltungen kennengelernt, schätzen gelernt und man hat auch merkt halt ganz einfach, ob das passt, ob das matcht zwischen zwei Brauereien und den Vertretern der Brauereien oder nicht. Und das war mal die Grundvoraussetzung für diesen Link, den wir zu St. Bernardus eben haben. Und irgendwann kam es halt dann so weit, dass St. Bernardus uns gefragt hat, ob wir denn schon einen Importeur in Belgien haben. Und wir haben das verneint und dann haben sie gesagt, wir können euch nicht viel versprechen, aber ich denke mal, aufgrund der guten Beziehung, die wir zueinander haben, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir euer Bier importieren, dann wird es das Ganze nur ein bisschen verstärken. Und von dem her, St. Bernardus ist seit 2017 unser Importeur, von dem her war halt nachher dieser nächste Schritt zu einem Collab, in einem gemeinschaften Bierprojekt, das wir machen können, war nicht mehr weit.
Eine Frage der Zeit quasi nur. Ja.
Wo man natürlich auch dazu sagen muss, dass St. Bernardus ja durch eine Geschichte, die haben ja eine wahnsinnig tolle Geschichte, wer das wissen würde, sollte bei uns auf die Social Media Kanäle schauen, da wird sich die ganze Geschichte mal nachgezeichnet und auf deren Website natürlich, ja. Ist ja auch was uns auch verbindet. Also gerade natürlich ist St. Bernardus noch nicht so lange da wie die Brauerei Weihenstephan, haben aber auch natürlich einen geschichtlichen Hintergrund, der sehr spannend ist. Unter anderem auch eben diese Historie der Hopfengärten rund um die Brauerei rum, wo wir ja auch ein Bier mit verarbeitet haben. Sind solche Aspekte auch mit drin, dass man sagt, man schaut auf die Geschichte, man schaut auf die Lage, man schaut auf, was können die mit einbringen. Ist das auch mit Grund oder kann man da, oder ist das gar nicht so wichtig eigentlich?
Na, das zähle ich auch ein bisschen zu den Idealen dazu, eben, dass man ja schon gleiche Wurzeln hat oder ähnliche Wurzeln hat, wo man herkommt, aber auch genauso, wie man in die Zukunft schaut, dass man nachhaltiger sein will oder dass man eben Bier noch nach natürlicher Art und Weise und mit der ganzen Erfahrung von vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten eben braut, das ist uns schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Ja. Wie ist dann die Idee zu einem Blond Ale entstanden? Also man konnte ja, also wir haben, wenn man an den Braupack 2018 denken, haben wir ja dieses
Hopfige Weißbier. Oder nimm uns und unsere Hörer mal an die audiotechnische Hand und geleite uns durch den Prozess, wie sowas entsteht. Also was macht man da? Also
ein Mann, der mit Worten malt.
Ja, das, das ist wichtig. Ja. Nee, aber was waren da so die Schritte? Also ich glaube, irgendwann einmal, das haben wir schon mal gehabt, auch bei anderen Projekten, dann sitzt man da, man trinkt ein Bier und dann irgendwann hat man die Idee, so jetzt machen wir mal was. Okay, das sehen wir das als Initialschritt. Ja.
Und das hat relativ lang gedauert. Also wir brauchten schon noch einen kleinen Anstupser von unseren Importeuren, die uns auch beiden sehr gewogen sind und uns beide importieren. Da braucht man schon einen Schubs, dass wir es jetzt endlich mal angehen, weil es sind die Jahre ja doch schon ins Land gegangen und irgendwann geht, glaube ich, auch der Eigentümer von San Bernardo auch mal in Rente und da hat unser spanischer Importeur, der uns beide importiert, gesagt, jetzt muss das schon mal, jetzt müsst ihr das langsam mal angehen, sonst ist der Hans in Rente, dann haben wir nichts mehr davon.
Ja.
Und das war halt das Erste. Und wo wir uns nachher klar waren, dann haben wir aber gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Dann bin ich und unser Braumeister, Tobias Zollo, sind wir beide nach Belgien gefahren und haben uns bei ihnen in der Brauerei getroffen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir schon alte Hasen sind, wenn es um Kollaps geht, aber wir haben doch schon einige gemacht und so ein bisschen eine Idee haben wir schon. Für San Bernardo ist es tatsächlich der erste Kollap, den die überhaupt in ihrer Geschichte machen. Echt?
Ah, ja. Okay, schade, das wusste ich noch gar nicht. Okay.
Ja. Und von dem her waren die natürlich schon ein bisschen nervös und haben sich ja gedacht, ja, führt uns doch ein bisschen in die Welt ein und dann haben wir den kleinen Vortrag gehalten, was wir schon alles gemacht haben, wie wir es angegangen sind und warum wir es angegangen sind. Und danach haben sie sich, glaube ich, ein bisschen selbstbewusster gefühlt und klar haben wir die Brauerei auch angeschaut, aber da sind wir jetzt wieder bei den verschiedenen Brauphilosophien. Die ganzen Starkbiere, die in Belgien und auch in den Niederlanden produziert werden, da wird halt doch sehr viel Zucker verwendet. Und da wir ja nach dem Reinheitsgebot brauen und unsere ganzen Kollaps auch darauf basieren, dass die Biere, die wir bei uns brauen, nach dem Reinheitsgebot gebraut werden, war das natürlich schon mal ein Ausschlusskriterium. Und dann hat man halt diskutiert und wir haben gebrainstormt, natürlich auch bei einem oder einem anderen Bier, was für einen Bierstil denn wirklich Sinn machen würde, wo man so einen Brückenschlag machen kann zwischen Belgien und Deutschland. Und da sind wir dann auf jeden Fall auf ein obergäriges Bier gekommen, bei unsere Flagships, das ist halt das Hefeweißbier der Vitus im obergärigen Bereich und dann soll es auch da was Obergäriges sein. Und das Blond Ale als belgischer Bierstil ist halt nach den Pilsnern, nach den ganzen ja, Standard-Pilsnern, Stella Artois, wie sie auch alle heißen, ist halt doch der Hauptbierstil dort. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht eine Hommage an ein belgisches Blond Ale? So kam es eigentlich zustande.
Wie ging es dann weiter? Also vor allem von technischer Seite her. Ich meine, gut, das können wir dann vielleicht mal auch noch bei einer anderen Gelegenheit sicher den Tobi fragen. Aber das ist ja dann auch nochmal ein Prozess für sich selber. Ja, also, dass man das, die ganze Idee dann auch implementiert in einen laufenden Brauprozess und man muss auch wissen, welche Mengen und also da ist sehr viel Micromanagement, sage ich jetzt mal, dahinter, oder? Weil ich habe das jetzt bei dem Projekt ja nur am Rande mitbekommen, weil ich mit anderen Aufgaben betraut war, aber das in mehrere Länder zu bringen, ist ja natürlich, allein schon habe ich das durch die Anna bei mir im Büro hier mitkriege, also unsere Kollegin fürs Exportmarketing. Also welches Land jetzt das Bier nimmt und wie muss unser internationales Etikett ausschauen und kriegen wir eigentlich alle Wünsche auf ein Etikett, also auf ein Rückenetikett oder mehr. Ja, also braucht man vielleicht sogar zwei Rückenetikette oder was auch immer. Also dass man alles da unter den Hut bringt, dass das rechtlich, aber natürlich auch technisch alles passt. Ja, und ab welcher Menge macht etwas Sinn und so weiter. Also dieser nachfolgende Prozess ist ja auch nochmal, sage ich mal, sehr detailaufwendig, ne?
Das stimmt. Gott sei Dank hat man ja da an den jeweiligen Stellen, und ich rede jetzt da gerade mal bei den Brauern, Leute, die die gleiche Sprache miteinander sprechen, obwohl sie Deutsch und Flämisch sprechen, aber trotzdem sprechen sie, wenn es ums Technische geht, die gleiche Sprache. Und die haben sich eigentlich da gleich gut verstanden und ausgetauscht. Und da waren wir bis zu dem Moment, wo es die erste Verkostung von dem Testbatch gab, als Vertrieb und als Marketing erstmal ein bisschen außen vor, weil da haben wir gesagt, da lassen wir jetzt mal die Erwachsenen sprechen die kommen schon mit einer guten Idee und natürlich gab es nachher auch mehrere Vorschläge. Aber wir hatten natürlich auch ein gewisses Zeitfenster, weil wir wollten unbedingt jetzt so Anfang März diesen Jahres eben mit dem Bier rauskommen, weil danach überschneidet sich schon wieder mit anderen Saisonbieren, bei uns eben das Festbier und so. Deshalb ist eigentlich die einzige Zeit, wo wir da mit Marc kommen, eigentlich der Frühling. Ja. Ja. Und deshalb haben wir da parallel, er hat schon weitergearbeitet, auch im Bereich des Marketing, Labelerstellung und natürlich ein eigenes Logo, weil wir wollten nicht das Logo vom Braupakt 1 hernehmen, klar, sondern etwas, was natürlich auch zu San Bernardus passt. Und deshalb ging das so Hand in Hand. Dann kam die Verkostung, dann hat man drei verschiedene Batches und da haben wir dann auch die Leute von San Bernardus eingeladen, dann hat man das gemeinsam verkostet und hat sich nachher auf eine Richtung geeinigt und dann ging es eigentlich recht schnell. Dann mussten natürlich die Zutaten, vor allem der Hopfen eben eingekauft werden, weil wir haben drei Hopfensorten verwendet bei dem Bier, die wir in keinem anderen Bier verwenden. Mhm. Und das musste natürlich auch in der jetzigen Zeit, wo die Lieferketten noch nicht so ganz einwandfrei funktionieren, musste das natürlich auch nur alles Hand in Hand gehen und wir haben es wirklich genau im Zeitrahmen, wo wir es machen wollten, auch geschafft dann.
Dank einer herausragenden Technik-Crew natürlich und einem ganz, ganz starken Export-Team, die vor allem nicht gestört worden sind durch meine Mitarbeit. dann gehen wir jetzt mal gleich mal in Medias Res beim Bier, Markus. Was macht das Bier so ein bisschen aus? So ein paar, sag ich mal, Eckpunkten, Parameter, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten.
Also der Bierstil, den haben wir jetzt schon genannt.
Belgisch
Blond Ale. Und wir wollten es halt nicht 1:1 zu einem Belgian Blond Ale machen. Ja, wir es dann halt auch unterschiedlich hergestellt haben und es sollte halt eine Hommage sein. Also es sollte natürlich schon auch unsere Herkunft von Bieren natürlich hervorheben, aber dann eben auch den Brückenschlag zum belgischen Bier eben geben. Also es hat eine tolle Bittere. Wir wollten halt nicht so in die Richtung von unserem Hefeweißbier, das ja aus dem Phenolischen raus Banane und Nelke ist, sondern eher in diesen würzigen Bereich. Schon phenolisch weiterhin, das Würzige, aber wir wollten jetzt nicht wieder die Banane drin haben, weil das dann zu sehr an unsere Hefeweißbiere erinnert hätte. Es hat 6,5% Alkohol. Ist sehr süffig, ist sehr schlank auch vom Körper, also es ist nicht so Malz betont und so breit wie normales deutsches Helles zum Beispiel, sondern es hat schon wirklich einen schlanken Charakter und hat schon diese würzigen Noten, ein bisschen Birnenaromen drin, aber eben genau in die Richtung, wo wir gehen wollten.
Du hast vorher gerade noch kurz geredet gehabt wegen dem Hopfen, dass wir da Hopfen drinnen gehabt haben, den wir noch gar nicht da verwendet gehabt haben. Worum geht es da genau?
Ja, also wir haben ja schon unseren Standardhopfen, den wir für unsere Weißbiere oder auch für die untergärigen Biere verwenden. Und da haben wir jetzt eben, um ein bisschen weiter auszuholen, die belgischen Biere, die sind ja auch sehr eigentlich durch ihre Hefe geprägt.
Das ist sicher eine der Gemeinsamkeiten, sage ich mal, von der bayerischen Bierkultur, die im Obergärungsbereich angesiedelt ist, genauso wie die belgische, dass man da halt einfach stark mit Hefe arbeitet.
Gell? Genau, genau. Aber wie so Brauereien eigentlich oder größere Brauereien in unserem Stil eben, wir wollen eigentlich nicht unbedingt eine andere Hefe, die wir eh schon verwenden, bei uns in der Brauerei haben. Deshalb hat unser Braumeister, eben der Tobias Zollo, gesagt, okay, er möchte diese Eigenschaften von einem Belgian Blond nicht durch die Hefe hervorheben, sondern eben durch spezielle Hopfen. Und das haben wir eben schon damals in der Verkostung von dem ersten Batch gespürt, was da die richtige Mischung ist. Und wir verwenden jetzt eben neben unserem Hallertauer Herkules, unserem Bitterhopfen, verwenden wir Hüllmelon, der aus der Hallertau ja auch kommt, und Hallertau Blanc. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden und wieder einmal das Storytelling und den Brückenschlag zu Belgien zu kriegen, verwenden wir noch den Hopfen von San Bernardus, und das ist der East Kent Golding.
Das ist der, was direkt bei den Hopfenfeldern neben der Brauerei wächst, oder?
Genau, genau. Mhm. Den haben wir auch wirklich von diesem Hopfenfeld, das direkt vor der Brauerei San Bernardus in Latour wächst.
Also praktisch auch wieder mal ein so wie beim allerersten Braupakt, wo wir ja, glaube ich, das allererste Mal Hopfen verwendet haben, der nicht aus der Hallertau kommt, jetzt dann quasi ein Revival dieser Idee Da war brutal rebellisch, wie man es an jetzt mal an belgischen Hopfen mal verwendet.
Genau. Und eben
Blasphemie.
Auch und eben auch zwei Hopfensorten, mit
ja,
denen
ja, genau. Man meines Wissens Blanc und der Hüll Melon, ja, sind relativ neue, muss man ja sagen. Also ich glaube, wann haben sie die eingeführt? Sowas irgendwo zwischen 8 bis 10 Jahre her, glaube ich. Aber ja, sehr interessant.
Ich glaube, der Ritterschlag, der uns gelungen ist, der Eric Kuhne, das ist unser Importeur in Spanien, ein Belgier, der vor 35 Jahren eben dort ausgewandert ist und dort das Who is Who der belgischen Brauereien importiert nach Spanien und damit denen zusammenarbeitet, der hat das Bier eben verkostet und hat dann eben gesagt, man merkt so die belgische Hefe in dem Bier, es ist unglaublich. Und wir haben ja gar keine verwendet. Nee. Also wir haben so wirklich, also unser Braumeister hat das wirklich geschafft mit
prozesstechnischen Eigenschaften.
Genau, ja. Und auch dem Hopfen eben das zu erreichen, dass es wirklich wie belgisches Blond Ale schmeckt.
Ja. Also es trifft quasi das Beste aus beiden Welten zusammen, kann man sagen. Und das finde ich recht beeindruckend.
Sehr, sehr interessant vor allem. Und das zeigt für mich wieder eigentlich, was für einen immensen prozesstechnischen Werkzeugkoffer der Brauer hat. Also dass er mit Prozesstechnik so viel noch steuern kann. Also zum Beispiel eines war halt die Sache, wie kriegen wir die Banane raus? Also dass wir da zum Beispiel unsere Gärtanks, das weiß ich noch, wenn der Tobi erzählt, halt unter Druck vergoren haben. Ja, also normalerweise tun wir drucklos vergären, damit wir einfach das Isoamylacetat fördern können in der Gärung und das entsprechend ausbauen. Das haben wir da halt einfach mal nicht gemacht. Und so haben wir halt einfach die Hefe dahingehend ein bisschen gesteuert, dass sie halt nicht das Isoamylacetat macht. Ja. Und beim Maischprozess kann man aber Parameter steuern, sodass man halt einfach zum Beispiel mehr Ferulasäure hat, um so das würzige, also das phenolische Aroma etwas zu forcieren. Also da gibt es Möglichkeiten und das fasziniert mich halt wieder. Also wie ich Rohstoffe neu kombinieren kann, wie ich Gär- und Maischparameter und wie ich einfach die Parameter meines Bieres so anpassen kann, dass ich dann halt auf den Geschmack rausgehe und dass man die technischen Fertigkeiten hat aus einer Geschmacksidee, die in einem Kopf ist, ja, über hochkomplexe technische moderne Anlagen, das dann so zu steuern, dass dann am Ende halt das rauskommt, was man sich vielleicht erwartet hat und dann selbst solche Koryphäen wie der Eric dann der Meinung ist, ja, das ist mit belgischer Hefe gebraut worden, aber man hat das einfach nur durch Prozesstechnik geschafft. Das ist eigentlich schon ziemlich cool.
Wenn man auch nur auf die Geschichte zusammenblickt, wer das Etikett schon gesehen hat, dem fällt auch auf, dass zwei Mönche anstoßen. Das ist einmal der St. Corbinian, der heilige Corbinian von uns, und das ist einmal der heilige Bernardus. Was sich für uns natürlich, was man auch kurz darauf eingekommen ist, als Thema angeboten hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das sind beides Geistliche, kann man sagen, die halt eine sehr große Rolle gespielt haben in der Historie von beiden Brauereien. Ich möchte jetzt nicht zu tief da eingehen, aber klar, der Corbinian ist der Gründer des Klosters Weinstephan. Und der San Bernardus, da wurde das Kloster von französischen Mönchen, die Ende des 19. Jahrhunderts von Frankreich aufgrund der Verfolgung nach Belgien geflohen sind und dort eben ein Kloster eröffnet haben, das sie dem heiligen Bernardus eben gewidmet haben. Das ist praktisch der Ursprung von dem Ganzen, wie es überhaupt diese Mönche nach Belgien gekommen sind, dort eben erst Käse gemacht haben und später dann eben auch Bier. Und dann ist das Ganze halt privatisiert worden und das ist jetzt eine Privatbrauerei, San Bernardus, aber die haben ja eben die Brauerei auch San Bernardus genannt, nach den Ursprüngen, wo es eigentlich herkam.
Ja, und da lag für uns natürlich nahe, da kann ich einmal kurz aus der Marketing-Sicht einfach sprechen. Da lag für uns halt nahe, diese zwei charakteristischen Personen, zeitgeschichtlichen Personen, eben auch zusammenzubringen und zu sagen, schaut mal her, das ist nicht nur ein Schulterschluss zwischen der modernen Brauerei, den modernen Brauereien, sondern das ist auch ein Schulterschluss der Historie. Und entsprechend sind die zwei dann die Charaktere, die dann dieses Etikett zieren. Wenn wir uns an Sierra Nevada zurückerinnern, war da ja der Bär das Gemeinsame,
genau.
Als Wappentier von Kalifornien und das Tier genau. Der Stadt Freising, genau. Und so versuchen wir natürlich auf diesen, es hat ja schon lange Tradition mit den Braupakt-Etiketten, aber dass wir jetzt auch beim zweiten Mal versucht haben, wieder eben diese charakteristischen Züge, dass man Gemeinsamkeiten findet und die dann darstellt. Und so ist im Endeffekt dieses Etikett entstanden.
Weil die Stilistik kommt ja von St. Bernardus. Ja, also dieses es gibt Leute, die würden das als Art, sage ich mal, ein bisschen comichaft bezeichnen. Ist es ja auch leicht, ja. Aber so wie wir auch den Heiligen Corbinian dargestellt haben, ist er in der Stilistik der St. Bernardus Etiketten und des St. Bernardus Mönches, ja. Und da finde ich, hat unsere Designerin, die Ludovica, das echt sehr, sehr schön gemacht, diese zwei beschwingten, biertrinkenden Mönche da auf das Etikett zu zaubern. Und das hat einfach diesen, wie ich finde, wie damals der hackerwerfende Bär, ja, der mit dem Surfergruß und den zwei Fasseln am Rücken leicht verschmitzt quasi von dem Etikett gelacht hat in seinem leicht, ja, comichaften Stil, so ist es jetzt wieder. Also ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch und das gibt dem Ganzen auch, sage ich mal, dieses lockere Image, das ein Collaboration-Projekt ja haben sollte.
Genau, und Collaboration ist ja zusammen etwas machen und das sollten ja eben auch so Stilistik von beiden Brauereien übernehmen, obwohl man den San Bernardus Mönch, der da ja abgebildet ist, auf jedem Etikett der San Bernardus Brauerei eben wiederfindet. Unseren Corbinian Mönch muss man da erst ein bisschen entwickeln, aber hat wirklich super gut gepasst und man kriegt auch nur Komplimente für das Etikett und ich glaube, das gefällt den Leuten auch.
So, jetzt habe ich eine hochinvestigative Frage, Markus. Jetzt fühle ich mich gerade wie ein bisschen Markus Lanz. Der fragen muss, Markus Englert, haben Sie das ganz bewusst auf dieses Jahr gelegt, in 2014, wo die Stadt Freising 1300 Jahre Heiliger Corbinian feiert? Das fällt mir noch gerade so ein.
Aber dann hätten wir es ja eigentlich eher auf nächstes Jahr schieben müssen, weil da ist ja nachher eigentlich das offizielle Gründungsjahr des Klosters Weihenstephan.
Stimmt, ja, aber...
Ne? Ja, aber es passt super, muss man sagen.
Ja, also, eigentlich schon, ja, dass wir da genau. So ein Sonderbier ausbringen. Gut, wir haben ja auch ein Jubiläums-Sonderbier für die 1300 Jahre Ankunft des Heiligen Corbinians in Freising, also unser Jubiläumsbier. Aber noch dazu auch den Braupakt quasi mit dem Corbinian und seinem Spezi, dem Berni, da vorne drauf, der Corbi und der Berni. Also das ist eigentlich schon, ich habe mir auch zuerst gedacht, so, das kann von außen ausschauen, als hätte man das bewusst so gesteuert, aber ich glaube...
Also 13 Jahre Heiliger Corbinian, das kann man auch mit zwei Bieren feiern, finde ich.
Ja, ich find das, definitiv. Ja, ja. Also Markus, ich benote dich jetzt hier mit einer 1 für diesen Podcast schon mal. wenn du jetzt noch das Sternchen verdienen möchtest, dann zählst jetzt bitte die 28 Länder auf, in die der Braupakt hier geht.
In alphabetischer Reihenfolge, genau. Und in Reihenfolge der Gründung des jeweiligen Landes.
Und dann noch dann in Entfernung von Deutschland.
Oh, das wäre interessant.
Und dann kann ich nur die Hauptstadt dazu nennen. Das, ja, genau. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Na, ich kann schon die besten Länder auf jeden Fall sagen. Also USA, Australien und Japan sind sicher außereuropäisch die besten Länder. Und in Europa, Frankreich und die Niederlande. Das sind schon die meiste Menge abgenommen haben. Aber man muss sagen, ich hätte nie damit gerechnet, dass wir so viele Länder abdecken und so viel Interesse wecken konnten in den verschiedenen Ländern, hätte ich nicht gedacht. Es war eigentlich von Anfang an, wo wir das nachher so langsam haben durchsickern lassen, mit wem wir das machen, die Begeisterung war riesig. Und eben nicht nur bei den Importeuren, sondern auch bei ganz vielen Gastronomen, die beide unsere Biere verkaufen und am Hahn haben, unglaublich. Und wir begleiten es ja auch jetzt weiterhin. Also unser Kollege, der Johannes Weiß, der ist jetzt gerade in den Niederlanden und in Belgien unterwegs gewesen. Diese Woche geht es für ihn nach Spanien. Und ich und der Tissi sind dann auf 7 oder 8 Kickoff-Events in Vereinigten Staaten unterwegs. Mhm. East Coast, West Coast, alles mit dabei. Auf der CBC in Las Vegas. Und im Ende Mai, Anfang Juni bin ich dann nochmal in Australien, um das Ganze nachher auch nochmal in den Großstädten dort überall so Kick-Off-Events zu haben. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf.
Klingt super. Man muss ja sagen, vor allem, was ich das letzte Mal gemerkt habe, als ich in Amerika war, vor allem in der Westküste, haben die belgischen Biere gerade einen richtigen Revival-Boom. Also die sind ja gerade richtig trendy und also ich glaube, der Zeitpunkt ist echt vor allem Richtung Amerika sehr, sehr gut gewählt, um da so einen Collab zu machen, weil vor allem in gewissen Teilen die belgischen Biere einen sehr großen Run gerade haben.
Das stimmt. Und wenn es nachher wirklich eigentlich daraus geboren ist, dieser Projekt, dass man halt wirklich das aus Freundschaft mit einer anderen Brauerei macht, dann macht es halt doppelt so viel Spaß, wenn man nachher da sogar noch mit dem Trend läuft, ja, genau, und sagt, ja, man kann das nur unterstützen und zeigen, was wir alles tun können.
Super.
Ja, und neben den 23 Ländern im Export gibt es es natürlich auch hier in Deutschland. Also über den Product Finder auf unserer Homepage gibt es die notwendigen Informationen, aber natürlich auch bei uns an Rampe am Getränkemarkt Bergquelle in Freising kann man das Bier abholen und hoffentlich bald in immer mehr regionalen und überregionalen Märkten. Braucht man da jetzt noch was zum Braupakt? Gibt es noch Fragen? Haben Sie noch Fragen? Haben wir irgendwas ausgelassen, was euch interessiert hat dazu? Dann einfach bitte über Instagram, Facebook oder über uns eine E-Mail schreiben an
podcast@weinstefaner.de.
Genau, und dann beantworten wir das gerne entweder direkt in einer E-Mail oder einer Nachricht retour oder in einfach einer der nächsten Episoden, die wir ausstrahlen werden. Also wir machen jetzt immer so eine kleine Community-Ecke, die jetzt startet. Vielleicht kann der Anton ja dann noch so einen kleinen Jingle einschneiden. Die Community-Ecke. Überleg da mal was bis zur nächsten Episode. Ja, super. uns erreichen echt ab und zu und mittlerweile immer mehr E-Mails auch und Nachrichten. Das freut uns sehr, vor allem von euch das Feedback zu haben oder auch das Interesse zu haben. Ganz lässig, ganz toll. Und der Jürg hat uns aus der Schweiz geschrieben vor einigen Wochen. Und zwar, er würde gerne mal was über das Brauen sowie Abfüllung und Logistik hören. Ja, und die haben wir dann gelesen, haben wir gesagt, ja, der muss sich jetzt nur noch 2 Wochen gedulden und dann ist unsere März-Episode draußen mit unserem Export-Logistik-Leiter, dem Marc Büche. Und ja, lieber Jürg, ich hoffe, du hast sie gehört und dir hat sie gefallen. Falls da noch Fragen offen sind zum Thema Abfüllung und Logistik, sagt einfach mal Bescheid und dann machen wir das natürlich gerne. Danke für dein Feedback. Was auch noch sehr lässig war und eine richtig, richtig coole E-Mail hat uns erreicht vom Qual. Der Qual hört uns immer im Podcast auf, ja, seine Dienstwegen, wenn er von, wie hat er geschrieben, von Dingolfing ins Allgäu fährt und dann hört er sich immer das den Podcast an, vor dem, auf den er gestoßen ist vor einiger Zeit in seiner Beschäftigung mit Bier und hat das gehört und war dann etwas schockiert, weil es dann eine Pause gegeben hat, die wir jetzt aber beendet haben. Also lieber Karl, wir sind da und der hat dann auch ein Weihnachtsort-Dinner gehabt mit unserem Bier und ein Food-Pairing gemacht und so weiter. Und er plant auch einen Ausflug in den Hörsaal 13, also in unserem Biergarten zum Weißwurstwetter. Also danke, Karl, für deine Wurstsalatwetter. Ja, das kommt bald wieder. Ja. Das kommt bald wieder. Ja. Im Moment haben wir jetzt dann ja noch gerade Bergwetter. Ja, also ich finde ja Wurstsalatwetter im Biergarten auch sehr geil, aber ich muss natürlich auch sagen, ich fröne meine Aufgabe manchmal auf irgendeiner Skihütten im Sonnenschein mit Blick auf die verschneiten Berge auch ein Weißbier zu trinken, finde ich auch ganz okay.
Bin ich Fan. Würde ich mich nicht beschweren drüber.
Na, aber wir freuen uns schon aufs Wurstsalatwetter, das kommt und Karl, ja, wir freuen uns, wenn du mal in die Brauerei kommst. Und apropos, diese Fragen haben uns auch erreicht, die ein oder andere. Können wir mal eine Verkostung mit euch machen? Und als ich das erste Mal sowas gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja jetzt nicht euer Ernst. Also, aber es kam ja nicht nur einmal, sondern schon mehrfach die Anfrage. Und jetzt haben wir gesagt, ja, machen wir da eigentlich was? Und dann haben der Don und ich gesagt, ja, wir machen was. Wir werden heuer, wir sind noch am Planen, genau wann. Und wann, das werden wir dann hier beim Podcast bekannt geben. Aber wir werden einen Podcast-Talk hier machen. Also wir werden dann Plätze für eine exklusive Brauereiführung mit anschließender Verkostung und Live-Podcast hier in unser Museum verlosen an euch, an die Zuhörer. Also schreibt uns von an
podcast@weinstefaner.de,
dass ihr da teilnehmen möchtet und wir verlosen das Ganze dann. Da gibt es dann, je nachdem, schauen wir mal, wie viel, aber wird dann schon einige Plätze geben und dann gibt es eine Brauereiführung und eine Bierverkostung und ja, das Ganze, das Geschmarre von mir und vom Drohne halt live vor Ort.
Es klingt nach einem Highlight.
Ja, genau. Aber ich finde es sau cool, dass es anscheinend Leute gibt, die das echt gern mal erleben möchten. Oder allgemein Brauereiführung könnt ihr jederzeit auch bei uns auf der Homepage buchen. Ist überhaupt kein Thema. Unsere Guides machen das sehr, sehr gerne und es ist immer wieder ein Erlebnis.
Vielleicht ist noch ein Braupark da.
Vielleicht ist noch ein Braupark da, genau. Dann könnt ihr euch gleich noch einen Braupark im Ding holen. Also, klasse. Also wie gesagt, habt ihr noch Ideen auch für irgendwelche Themen oder für irgendwelche Fragen? Dann
rät's
euch. Das hat uns gefreut.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und danke euch für die ganzen netten Worte, die uns erreicht haben. Nicht nur vom Karl und vom Jörg, sondern wirklich alle Zuschriften, die wir gesagt haben. Wir können nicht immer alle abarbeiten, aber vielen, vielen Dank. Freut uns sehr. Bleibt uns gewogen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Pfiat's euch.
Servus.
Pfiat's euch.